Wir gehen zurück zu Matthäus 27 und zwar jetzt Vers 29. Liest du nochmals, Christian, Vers 29.
Und sie flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine Rechte. Und sie fielen vor ihm auf die Knie und verspotteten ihn und sagten, sei gegrüßt, König der Juden.
Danke, bis dahin. Auch da, die Sprache ist so, dass man diese Geschichte allen erzählen kann, auch kleinen Kindern. Und trotzdem dürfen wir wissen, wie das ist mit Dornen im Land Israel. Da gibt es verschiedene Pflanzen, die Anwärter sind für diese Dornenkrone. Aber es ist so, dass es eben Gewächse gibt in Israel, wo die Dornen also wirklich 3, 4, 5, 6, 7 Zentimeter lang sein können. Die Haut wurde an unzähligen Stellen durchstochen, Rinnsale kamen über das Gesicht des Herrn herab und sein Aussehen wurde entmenschlicht. Und das ist genau das, was der Geist Gottes beschreibt durch Jesaja. Wenn wir kurz aufschlagen in Jesaja 53, allerdings im Wissen, dass die Kapiteleinteilung dort nicht so treffend war im Mittelalter. Eigentlich beginnt die Beschreibung des leidenden Gottesknechtes, des Messias, in Kapitel 52 ab Vers 13 und dann durch das ganze Kapitel 53. Christian, darf ich dich bitten, lies doch Verse 13 bis 14.
Siehe,
in Kapitel 52.
Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen.
Danke. Der Heilige Geist beschreibt zuerst den Messias und seinen Sieg in Vers 13, bevor er diese schrecklichen Leiden des Herrn prophetisch, also lange im Voraus, 700 Jahre im Voraus beschreibt. Und zwar, Gott sagt, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Eine Zusammenfassung des ganzen Lebens des Herrn Jesus. Und dann, wie gesagt, er wird erhoben und erhöht und sehr hoch sein. Drei Stufen. Er wurde am dritten Tag erhoben aus dem Grab. Die Auferstehung. Und 40 Tage später, in der Himmelfahrt, wurde er erhöht. In den Himmel. Und im Himmel hat er sich schließlich als Mensch zur Rechten Gottes gesetzt. So wie das Markus-Evangelium eben endet. Und das Markus-Evangelium beschreibt ja den vollkommenen Knecht Gottes. Und hier geht es darum, siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Und er hat sich auf den Thron gesetzt. Dann ab Vers 14, wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen, mehr als irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Da wird eben beschrieben, was ausgelöst wurde durch diese Geißelung der Römer, durch diese Misshandlung, durch die Dornenkrone. Und in einer Parallelstelle erfahren wir auch, dass mit diesem Rohrstab ihm auch auf den Kopf geschlagen wurde. Und vielleicht noch ein Hinweis, die Stelle ist schwierig zu übersetzen, von Althebräisch auf Deutsch. Denn der Ausdruck, so entstellt war sein Aussehen, mehr als irgendeines Mannes, hat ganz wörtlich im Hebräischen die Bedeutung, weg von der eines Mannes. Und weiter und seine Gestalt mehr als der Menschenkinder. Weg von dem der Menschenkinder. Das heißt, sein Aussehen war nicht mehr menschlich. Also weg von dem, wie ein Mensch aussieht, durch diese schreckliche Misshandlung. Und dann sagt aber Vers 15, dass die Botschaft von diesem leidenden Messias wird dann einmal hinausgehen über Israels Grenzen hinweg zu den Heidenvölkern. Und wirklich über alle 5 Kontinente hinweg wurde diese Nachricht verbreitet durch die Evangeliumsverkündigung. Denn das Leiden des Herrn Jesus ist die Grundlage des Evangeliums. Und darum heißt es, ebenso wird er viele Nationen in Staunen versetzen. Denn das, was er da erlebt hat, das sollte weltweit verbreitet werden. Und über ihn werden Könige ihren Mund verschließen. Christian, du hast gelesen in deiner Übersetzung besprengen, nicht wahr? Lies nochmals Vers 15.
Und es hat ebenso eine Fußnote.
Wie?
Es hat eine Fußnote dabei.
Ja, aber du hast im Text gelesen, das mit dem Besprengen, nicht wahr?
Soll ich es nochmal lesen?
Ja, gerne.
Ebenso wird er viele Nationen besprengen.
Ja, es ist schon so, das hebräische Wort kann besprengen bedeuten. Aber in der Satzkonstruktion hier in Jesaja 52 ist es so verwendet, das Wort, dass es nicht besprengen bedeuten kann, sondern man muss es übersetzen mit eben aufbeben lassen. Das heißt also, dass die Menschen, wenn sie davon hören, dass sie in ihren Empfindungen in Bewegung versetzt werden. Aber eben, wie gesagt, nicht durch ein übertriebenes Darstellen von der Grausamkeit und der Brutalität im Detail. Das soll nicht geschehen. Sondern wir sollen darüber sprechen, aber eben in einer Art und Weise, die nicht verletzend wirkt. Das ist wichtig. Aber wenn wir sehen, was der Herr bereit war, eben auf sich zu nehmen, um diesen Weg schließlich bis ans Kreuz zu gehen und bis in diese 3 Stunden der Finsternis, wo er dann konkret mit unseren Sünden beladen wurde, und unter dem Gericht Gottes, zusätzlich zu dem, was er von den Menschen gelitten hat, als der Zorn Gottes gegen unsere Sünde über ihn kam und Gott ihn schließlich verlassen musste. Wie wir gleich noch sehen werden im selben Kapitel Matthäus 27, wie der Herr rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das muss eben in unseren Herzen eine Antwort auslösen. Zu sehen, diese Liebe, die bereit war, alles zu geben. Und der Herr will eben dadurch unsere Herzen gewinnen und überzeugen. Eine ganz kleine Episode aus dem Hohenlied. Im Hohenlied, das klingt ja so hoch, nicht wahr? Die Liebe von Mann und Frau in der Ehe wird dort beschrieben. Die Braut ist die Jungverheiratete. Aber es gibt in Kapitel 5 den Tiefpunkt. Sulamit ist schon schlafen gegangen und dann kommt Salomo in der Nacht zurück. Seine Haare sind feucht vom nächtlichen Tau und er klopft an und sie denkt, jetzt soll ich wieder aufstehen. Und wenn ich aufstehe, dann werden die Füße am Boden beschmutzt und sie zögert. Und das war natürlich verletzend. Und schließlich steht sie ja doch auf und dann ist er weggegangen. Und das ist dann ihr so, kommt ihr so übel rein, er ist weggegangen. Und dann geht sie auf die Suche in die Stadt und will ihn suchen und findet ihn nicht. Ganz dramatisch, was dort geschehen ist. Aber warum beschreibe ich das? Aus einem besonderen Grund. In der Zeit der biblischen Geschichte da gab es eben neben der Türe eine kleine Öffnung. Das ist entsprechend einem Guckloch in modernen Türen, ja? Dass also eine gewisse Kommunikation möglich ist, ohne dass man jemandem Fremden die Türe auftut. Und da hat Salomo seine Hand hineingehalten. Und dann ist er weg. Hohelied. Aber nachher kommt es dann wieder, kommt alles wieder gut. Und es ist so, dass sie ihn noch mehr liebt als je. Und die Beschreibung von Salomo, die ist so schön wie nirgends im Hohelied. Also ein Tiefpunkt kann dann zu einem Höhepunkt führen. Aber mir geht es jetzt darum, schlagen wir auf, Hohelied 5. Man kann das für sich selber nachlesen. Hohelied 5, Abvers 2. Da beginnt dieses Drama. Ich schlief, aber mein Herz wachte. Sie schlief unruhig. Und dann kommt er eben, klopft an und sie macht nicht auf. Aber in Vers 4 heißt es, mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung und mein Inneres wurde seinetwegen erregt. Ich stand auf, um meinem Geliebten zu öffnen und meine Hände troffen von Myrrhe und meine Finger von fließender Myrrhe am Griff des Riegels. Ich öffnete meinen Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich umgewandt, war weitergegangen. Ich war außer mir, während er redete. Das heißt also, er hat seine Hand dort durchs Guckloch reingetan und das hat etwas ausgelöst. Und jetzt in der Übertragung. Die Erlösten werden ja dargestellt als die Braut Christi, die Frau des Messias. Und der Jesus zeigt uns eben auch immer wieder seine Hände. So wie der damals am Auferstehungstag, Johannes 20, als der Herr plötzlich in der Mitte der Jünger erscheint und sagt, Shalom Alechem, Friede euch, in Johannes 20. Und dann zeigt er ihnen Hände und Füße. Da freuten sie sich, als sie den Herrn sahen. Also der Herr zeigt uns immer wieder, eben durch sein Wort, wie viel er für uns getan hat, um einfach unsere Herzen völlig zu überzeugen von seiner Liebe. Und wenn wir das so lesen, können wir uns das so vorstellen, diese Situation, vielleicht sind unsere Herzen eben so etwas abgeflacht, etwas stumpf. Ich schlief, aber mein Herz wachte. Dann kommt er und die Türe ist eigentlich zu. Nicht empfänglich. Aber der Herr will diese Unempfänglichkeit überwinden und hält die Hand hin und hat da etwas ausgelöst. Aber dann ist er weggegangen und sie fühlte sich völlig verlassen von ihm. Aber er war natürlich innerlich nicht weggegangen. Das sollte nur etwas auslösen und das hat dann auch wirklich eine tiefere Gemeinschaft ausgelöst, tiefer als was war in Kapitel 1, 2, 3, 4. Ja, in diesem Sinn wollen wir da weiterfahren in Matthäus 27. In Vers 30 spotten sie, indem sie ihn als König begrüßen. Sei gegrüßt, König der Juden. Auf Griechisch steht hier Chaire, sei gegrüßt. Und das ist einfach die normale Begrüßungsformel im Griechischen. Chaire heißt wörtlich freue dich, ja, freue dich. Das ist abscheulich. Der Rücken aufgerissen, sodass man allein daran hätte sterben können. Das Gesicht völlig entstellt und dann sagen sie, freue dich. Und natürlich, die haben Griechisch gesprochen. Übrigens nicht Latein. Aber es waren doch römische Soldaten. Ja, natürlich. Aber es war eben so, nicht im ganzen Römischen Reich hat man Latein gesprochen. Latein war die typische Sprache im weströmischen Reich, also im westlichen Teil. Auch vor der Teilung des Römischen Reiches. Im westlichen Teil. Und im östlichen Teil war die erste Sprache Griechisch. Das muss man wissen. Und das ist auch der Grund, warum man in Israel aus dieser Zeit kaum lateinische Inschriften findet. Viele Spuren der Römer sind da, aber kaum Latein. Aber griechische Inschriften, natürlich. Das war die Sprache der Besatzungsmacht. Die Juden sprachen Hebräisch und auch Aramäisch. Beide Sprachen wurden im Land verwendet. Und darum können wir auch klar sehen, der Jesus, er sprach, wie das sehr verbreitet war, Hebräisch, Aramäisch und auch Griechisch. Ich war in seiner Unterhaltung mit Pilatus, die besonders ausführlich gezeigt wird in Johannes 18, wo Pilatus dann, als der Jesus über Wahrheit spricht, sagt, was ist Wahrheit? Diese Unterhaltung, die muss man sich ganz klar auf Griechisch vorstellen. Also der Herr sprach verschiedene Sprachen. Und die römischen Soldaten, die sprachen also üblicherweise eben im Osten des Reiches. Und hier sind wir im Osten, Griechisch. Und darum haben die wirklich gesagt, Chaire, freue dich, König der Juden. So etwas Übles, nicht wahr? Man denkt, so etwas anderes, als was der Apostel Paulus macht als Gefangener in Rom, schreibt er den Philipperbrief. Und er hatte es ja sehr schwer in Rom, in dieser Gefangenschaft. 2 Jahre blockiert. Konnte sich immer überlegen, was könnte ich alles machen, wenn ich herumreisen könnte. Könnte so viele Gemeinden neu gründen, wie das vorher war auf den 4 Missionsreisen. Und jetzt bin ich blockiert. Warum blockiert mich der Herr? Aber er schreibt den Philipperbrief und schreibt, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und nochmals will ich sagen, freut euch. Aber das war eben nicht ein billiges freut euch, sondern wirklich am Herrn sich freuen. Aber dem Herrn, der so litt, zu sagen, freue dich, König der Juden, das ist so übel. Aber es hat natürlich hier noch eine ganz besondere Note drin, dass die sagen, König der Juden. Diesen Ausdruck findet man nirgends im Alten Testament, König der Juden. Natürlich, auf dem Thron Davids, da saßen doch die Könige über Juda. Aber der Ausdruck König der Juden, das war nicht ein Ausdruck, der in der Bibel vorkommt. Aber wo das geschichtlich greifbar wird, um 37 vor Christus hat der römische Senat beschlossen, dass ein Edomiter namens Herodes, dass der König werden soll über das jüdische Volk. Das war natürlich ein Affront. Ja, wie sagt man auf Deutsch Affront?
Ärgernis oder Anstoß.
Wie?
Ein Anstoß.
Ja, also ein wirklich brüskierende, ja, etwas, ein brüskierendes Wort, das Anstoß erregt und verletzt. Genau. Und nämlich einen Edomiter. Das ist ein Nachkomme von Esau, über Israel die Nachkommen von Jakob zu setzen. Denn Gottes Plan war ja ganz klar, schon bevor die Zwillinge geboren waren, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und bei der Geburt, da kam eben Esau zuerst heraus und dann Jakob. Und so sollte Jakob eben den Erstgeburtssegen bekommen, obwohl er nicht Erstgeborener war. Eben der Jüngere sollte über den Älteren herrschen. Und hier wurde das umgedreht durch den römischen Senat. Ein Edomiter soll, und zwar ein gottloser Mann, ein Götzendiener, ein unmoralischer Mann, ein Massenmörder, der soll über Jakob regieren. und sie haben ihn ernannt zum König der Juden. Da findet man diesen Titel, König der Juden, ernannt. Und jetzt versteht man auch besser, übrigens, wenn man die ersten Folgen, jetzt sind wir über 80 Folgen mit Matthäus, muss man ein bisschen zurückgehen auf die, zu den ersten Folgen, Matthäus 2, da kommen doch die Weisen aus dem Morgenland, und das haben wir gesehen, die kamen aus Persien, und die haben gewusst, mit dem neuen Stern, den sie gesehen haben, muss in Israel ein König geboren worden sein. Sie wussten das offensichtlich über die Prophetie von Bileam, dass, wenn der Messias kommt, ein Stern aufgehen wird. 4. Mose 24, Vers 17. Und sie wussten, in Israel ist der Messias König geboren, aber sie wussten nicht wo. Da gingen sie also zur Hauptstadt. Und da gingen sie zum Palast von Herodes. Und wo war der? Da, wo später das Prätorium stehen sollte. So, das ist ja das gleiche Gebäude. Und dann haben sie gefragt, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Und Herodes ist aus dem Häuschen, das ist gelinde gesagt. Das hat ihn natürlich aufgebracht. Was? Diese Ausländer kommen aus Persien und die fragen nach einem König der Juden, das bin ich. Aber sie haben nicht gesagt, wer ist da, wo ist der König der Juden, der ernannt worden ist vom Senat in Rom, dem Parlament. Sondern sie haben gefragt, wo ist der König der Juden, der geboren worden ist. Der dazu, der wesensmäßig, nicht nur durch politische Entscheidung, sondern wesensmäßig als solcher geboren ist. Und ja, das hat ja dann schließlich den Kindermord von Bethlehem zur Folge gehabt. So wollte der ernannte König der Juden sich des geborenen Königs der Juden entledigen. Ja, und jetzt hier an diesem Ort sagen die, sei gegrüßt, freue dich, König der Juden. Da ist der König der Juden, der geboren war, 12 Kilometer südlich in Bethlehem. Und jetzt, 33 Jahre später, ist dann in dem gleichen Gebäude drin und wird so verspottet als König der Juden. Und dann speien sie ihn an. Und ich habe gesagt, in der Parallelstelle, aber auch hier wird es gesagt, nahmen den Rohrstab und schlugen ihm auf das Haupt. Und die ganze Verspottung führt schließlich dazu, sie zogen ihm diesen roten Mantel dann wieder aus. Er bekommt seine ursprünglichen Kleider zurück und dann führen sie ihn weg, um gekreuzigt zu werden. Nun, die Propheten haben vieles darüber gesagt. Wir schlagen nochmals Jesaja auf. Und zwar, es gibt ja 5 Gottesknecht-Gedichte in Jesaja. Nämlich wo? Jesaja 42? Dann? 57. Also 42, 49, 50, dann eben, wie du sagst, 52, 53, eben das, unser Kapitel, das wir angeschaut haben, und dann noch 61. Ja. Also, diese 5 Gottesknecht-Gedichte, aber wir schlagen auf Kapitel 50. Also ich muss ja sagen, Gottesknecht-Gedichte, die von dem Messias sprechen. Denn Jesaja wird auch gesprochen über den Knecht Gottes Israel. Beides. Aber man muss gut lesen. Wenn Israel gemeint ist, wird von dem Knecht Gottes gesagt, er ist blind und er ist schuldig. Und wenn von dem Messias gesprochen wird, dann heißt es, er ist vollkommen und hat keine Sünde getan. Ja, es gibt den Knecht Gottes, der eben unvollkommen ist, und es gibt den Knecht Gottes, der vollkommen ist. Und diesen 5 Kapiteln oder 5 Abschnitten, der Vollkommene. Und jetzt lesen wir Jesaja 50, Verse 3 und folgende. Bitte.
Ich kleide die Himmel in Trauerschwärze und lege ihnen Sacktuch als Kleidung an.
Darf ich schnell unterbrechen? Gleich einige Verse später werden wir sehen, am Kreuz kommt um 12 Uhr eine Finsternis bis 3 Uhr. Und prophetisch wird hier darauf hingewiesen. Ich kleide den Himmel in Schwarz. Bitte, Vers 4.
Der Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen.
Danke. Also der Herr Jesus hat sich ja so erniedrigt. Er ist ein Diener geworden. Es geht ja hier um den Knecht Gottes. Und er hat sich so erniedrigt, dass er als Mensch jeden Morgen gehört hat, was der Vater ihm an Aufträgen gibt. Die Zunge der Belehrten gegeben, oder man kann auch übersetzen, Zunge eines Jünger, also einer, der göttlich unterwiesen ist. Und wir sollten ja den Herrn Jesus nachahmen, von ihm lernen. Lernet von mir, sagt er selber in Matthäus 11. Und lernen, dass der Herr zu uns spricht und er unterweist uns, wie wir andere wieder ermutigen und weiterführen können. Jeden Morgen weckt er mir das Ohr. So soll es auch bei uns sein. Vers 5.
Der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Aber der Herr hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden. Darum habe ich mein Gesicht hart wie Kieselstein gemacht. Ich habe erkannt, dass ich nicht beschämt werde. Nahe ist, der mir Recht schafft. Wer will mit mir einen Rechtsstreit führen? Lasst uns zusammen hintreten. Wer ist mein Rechtsgegner? Er trete her zu mir. Siehe, der Herr hilft mir. Wer ist es, der mich schuldig erklären will? Siehe, allesamt werden sie zerfallen wie ein Kleid. Die Motte wird sie fressen.
Da spricht der Jesus. Der konnte den Menschen in Johannes 8 sagen, wer von euch überführt mich der Sünde? Und niemand konnte etwas sagen. Und hier sehen wir genau das. Wenn jemand eine Rechtssache hat, dann soll er kommen. Und wenn wir das auf uns übertragen, oh, das würde ich ja nie sagen. Denn es ist mir klar, dann könnten Leute aufstehen und können sagen, da bist du schuldig geworden. Also darum werde ich auch nie so etwas machen. Da müssen wir den Herrn nicht nachahmen. Da ist er einzig. Aber jetzt, was seine Leiden anbetrifft, der Vater, der Herr hat mir das Ohr geöffnet, hat den Herrn Jesus auch unterwiesen, seinen Weg zu gehen, schließlich bis nach Golgatha. Jeden Morgen hat er ihn unterwiesen, was wieder an diesem Tag wir Menschen ermutigen, stärken, belehren, weiterführen soll. Und es hat ihn dahin geführt, bis ins Prätorium zunächst. Vers 6. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden. Sie haben ihn gegeißelt, haben wir gesehen. Und meine Wangen den Raufenden. Sie haben ihn misshandelt, indem sie ihm raufen. Das ist nicht in die Wange kneifen, ja? Sondern raufen, das braucht Haare auf den Wangen. Das macht klar, der Herr trug einen Bart, so wie das in Israel üblich war, dass die Männer Bärte getragen haben. Es war ein bärtiges Volk, und darum wird auch in der Tora gesagt, man soll den Rand des Bartes nicht verletzen. Das ist diese Übergangsstelle. Also die soll man nicht kaputt machen und quasi den Bart vollständig erhalten. Das war ein Gebot für Israel, denn Israel ist das Volk, das Gottes Wort bekommen hat. Kein anderes Volk hat Gottes Wort bekommen im Alten Testament. Und in 5. Mose 4 sagt Mose, die Nationen werden einmal sagen, welch ein weises Volk, das so gerechte Satzungen und Gebote besitzt, wie dieses Volk. Und diese Weisheit sollte zum Ausdruck kommen, denn Ältester heißt auf Hebräisch Zaken. Und Bart heißt Zakan. Merkt man das Wortspiel? Also, darum haben Kinder keine Bärte. Weil die nicht reif sind. Ja? Das kommt einfach ein bisschen später. Und eben, das sollte das symbolisieren. Und der Herr Jesus wurde ein wirklicher Mensch und er wurde ein wirklicher Israelit, ein wirklicher Jude. Und er trug den Bart, aber das Zeichen seiner Weisheit durch das Wort Gottes hat man geschändet, indem man ihm am Bart gerissen hat. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Ja, jetzt wissen wir doch etwas, wie der Herr Jesus ausgesehen hat. Er hat einen Bart. Aber damit wissen wir immer noch nicht, wie er ausgesehen hat. Das Wort Gottes schweigt über jegliche Details, sagt uns nichts über Augenfarbe, Haarfarbe. Gut, das kann man erraten. Weil man genetisch weiß, dass ursprünglich eben im genetischen Pool des jüdischen Volkes, da war das, die dunklen Haare waren das Übliche. Es gibt schon auch im Nahen Osten die rötliche Farbe und andere Farbtöne, aber das war das Verbreitetste. Aber das Wort Gottes sagt uns nichts darüber. Einfach, um nicht irgendwie unsere Fantasie in eine falsche Richtung zu lenken. Aber was wir auch noch, ja, genau die Frage beantworte ich jetzt. Sag sie noch. Ja, genau, das sollte ich beantworten. Also, aber ich habe gelesen in der Bibel, man soll nicht antworten, bevor jemand gefragt hat. Aber es war mir klar, dass diese Frage kommt. Weil der Herr Jesus hatte ja lange Haare. Können alle Bilder aus dem Mittelalter wirklich samt und sonders verwerfen von einem Christus mit langen Haaren? Weil lange Haare hatten nur ausnahmsweise Leute in Israel, als Männer. Bei den Frauen war es normal, klar. Aber bei den Männern eben nicht. Die Haare wurden geschnitten. Aber Nazirer nach 4. Mose 6, die sollten, solange sie ein Nazirer-Gelübde hatten, sollten sie die Haare wachsen lassen. Und darum, Johannes der Täufer war ja, das war göttlich bestimmt, er sollte von Kindsbeinen an Nazirer sein. Und darum hat er freiwachsendes Haar, langes Haar. Aber das war sehr ungewöhnlich. Und 1. Korinther 11 sagt, für einen Mann ist es eine Schande, lange Haare zu haben. Aber als Pharisäer, als Nazirer, brachte er zum Ausdruck, ich bin bereit, eben auf meine persönliche Ehre zu verzichten. Das war die Aussage als Nazirer. Und Nazirer durften auch nie Trauben essen. Kein Traubensaft trinken im Herbst und auch keinen Sauser im Spätherbst und auch keinen Wein, nichts. Und sie durften auch nie in Kontakt kommen mit einem Gestorbenen. Ja, aber der Herr Jesus hat diesen Kontakt mit Verstorbenen gehabt und er hat auch Wein getrunken. Ja, er war kein Nazirer und darum hat er garantiert keine langen Haare. Und übrigens, nicht alle Nazirer hatten lange Haare. Man konnte Nazirer sein, und das wissen wir ganz genau, wie das war im Judentum vor 2000 Jahren. Man konnte Nazirer-Gelübde ablegen für 3 Monate. Und dann war aus. In 3 Monaten haben wir noch nicht eine Mähne. Ja, also das war wirklich speziell, diese Ausnahmen von Nazirern. Aber der Herr Jesus war kein Nazirer und er hatte kurzgeschnittenes Haar. Und darum, das können wir wissen, aber das Wort Gottes sagt uns eben keine Details über sein Aussehen. Und das müssen wir beachten. Und weiter lesen wir, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Das ist so etwas Übles, wenn ein Mensch angespuckt wird. Das ist so eine tiefe Demütigung. Und das hat der Herr Jesus erlebt. Und wir haben das gesehen. Und dann sagt der Herr, ab in Vers 7, aber der Herr hilft mir. Der Jesus wusste, der Vater wird ihm durch diesen ganzen Leidensweg hindurch helfen. Das war noch vor dem Kreuz. Und dann am Kreuz. Und im Kreuz wurde er schließlich verlassen. Und hier etwas ganz Heikles. Einmal hat ein Jude, ein nicht-Messias-gläubiger Jude, einen gläubigen Christen gefragt, wo war Gott in Auschwitz? Und das ist wirklich eine Frage, da wird man an den Abgrund geführt. Ich habe das einmal zum Beispiel so erlebt, in einer Debatte mit einem Rabbi. Er merkte, dass er mit seinen Argumenten, dass Jesus nicht der Messias sei, nicht durchkam. Das Wort Gottes ist klar. Und dann hat er versucht, mich an den Abgrund zu führen, um mich dort runterzustürzen. Und hat in der Öffentlichkeit mich so auf Auschwitz angesprochen. Und wirklich, wenn man an solchen Moment ist, das ist ein Abgrund. Wenn man da etwas falsch sagt, wirklich, dann ist man erledigt. Und der Herr hat mir dort spontan wirklich Gnade geschenkt. Aber da wurde ein Gläubiger so an den Abgrund geführt, wo war Gott in Auschwitz? Wo so viele sich völlig verlassen fühlten von dem Herrn. Und übrigens nicht nur eben nicht messiasgläubige Juden in den Konzentrationslagern waren, muss man auch rechnen mit den Juden, die an den Messias glaubten. Und da waren auch Christen aus den Nationen, die zum Beispiel Juden eben geschützt und versteckt hatten. Zum Beispiel einer war ein alter Bekannter, der schon lange beim Herrn ist, Hank Haycobe. Der war auch im Konzentrationslager. Oder man denkt an Corrie und ihre Schwester Betsy, den Boom. Die haben diese Schrecken der Konzentrationslager erlebt und hätten sich fragen müssen, wo ist der Herr? Jeden Tag schreien und es kommt keine Antwort und die Konzentrationslager werden nicht geöffnet und jeden Tag mit diesen Schrecken konfrontiert zu sein. Also ganz furchtbar. Aber jetzt komme ich auf den Punkt. Was hat er geantwortet? Mit einer Gegenfrage. Jüdisch, ja. Eben manchmal, in manchen Fällen ist eine Gegenfrage unhöflich. Aber es gibt Momente, und wir sehen auch bei dem Herrn Jesus, wo er das gemacht hat, es gibt bestimmte Momente, wo eine Gegenfrage hilfreich ist. Und dann hat jemand gefragt, hat der zurückgefragt, wo war Gott, als Jesus Christus am Kreuz war? Und der Herr Jesus hat wirklich gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er war wirklich verlassen. Nicht nur gefühlt verlassen. Wir können uns gefühlt verlassen fühlen, aber das Wort sagt uns immer wieder, wenn wir gefühlt verlassen sind, sind wir doch nicht verlassen. Und gerade Psalm 22, da schreibt David eben, dass die Väter, die früher gelebt haben, dass sie nie diese Verlassenheit erlebt haben, die der Herr Jesus wirklich erlebt hatte. Den Abgrund der Gottesverlassenheit. Als er Sündenträger war, musste Gott sich von ihm als Menschen eben trennen. Er hat das erlebt. Und darum diese Gegenfrage, die soll uns in die Herzen gehen. Wo war Gott, als der Jesus am Kreuz war? Denn das beantwortet letztlich auch die Frage, wo war Gott in Auschwitz? Auch dort war allen denen, die ihn anriefen, eben doch nahe. Und wir gehen zurück zu Matthäus 27. In Vers 32, da ist der Herr nun unterwegs. Er wurde also vom Prätorium geführt in Richtung Golgatha, Schädelstätte. Das war ein Steinbruch außerhalb der zweiten Stadtmauer von Jerusalem. Die dritte Stadtmauer gab es noch nicht. Die wurde erst in den 40er Jahren gebaut. Aber der Herr Jesus wurde gekreuzigt im Jahr 32. Und draußen vor dem Gennatur, gerade vor einigen Tagen stand ich wieder vor dem Gennatur, diesem Stadttor von Jerusalem, das direkt nach Golgatha hinausführt. Und jedes Mal ist das so etwas Wunderbares, dort zu stehen. Und der Herr Jesus ging also hinausgeführt zu diesem Steinbruch vor dem Gennatur, wo die Römer gewohnheitsmäßig kreuzigten. Und jetzt wird auch klar, die Via Dolorosa in der Altstadt von Jerusalem, ausgehend von der Stelle der Burg Antonia, der Nordwestecke des Tempelplatzes. Dort ist die Via Dolorosa, der Leidensweg heißt das, die ist falsch. Die ganze katholische Tradition ist auch da falsch. Natürlich, das ist das Typische, dass die Tradition falsch ist, aber auch da ist sie falsch. Das ist nicht die Via Dolorosa. Denn was ist geschehen? Man hat die Burg Antonia verwechselt mit dem Prätorium. Aber in der Bibel wird eben das Prätorium genannt, Praetorion, im Bibeltext, Prätorium auf Deutsch, und in der deutschen Bibel, und in der Apostelgeschichte 20, 21, 23, immer wieder haben wir diesen Ausdruck Parembole. Die Elbefelder hat noch übersetzt mit Lager. Aber da habe ich überall am Rand geschrieben, Burg, Burg, Burg. Parembole heißt Lager, Militärlager oder Burg. Aber dort ist ganz klar gemeint, die Burg Antonia und sogar die Treppe, die vom Tempelplatz hinaufführt, wo Paulus dann die Rede darauf gehalten hat ans Volk, bevor er dann in die Burg evakuiert wurde. Die wird ja dort erwähnt in der Apostelgeschichte. Also das ist die Burg Antonia, Parembole, das ist nicht Praetorion. Und die katholische Tradition verwechselt also die Burg mit dem Prätorium. Und darum ist der Leidensweg falsch. Macht nichts, man kann trotzdem durch die Via Dolorosa gehen. Ist alles interessant. Aber die geht also auch vom Jaffa-Tor und dann nach Golgatha, zu diesem Steinbruch. Und da ist der Herr den Weg gegangen. Und Vers 32, liest du nochmals kurz, Christian.
Als sie aber hinauszogen, trafen sie einen Mann von Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er sein Kreuz trage. Und als sie an einen Ort gekommen waren, genannt Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm mit Galle vermischten Wein zu trinken. Und als er davon gekostet hatte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das Los warfen.
Danke, bis dahin. Also, wir werden jetzt gleich zum Schluss kommen. Und ich gehe einfach noch zu Vers 32 und dann können wir nächstes Mal ab Vers 33 detailliert betrachten. Und zwar geht es mir um diesen Simon aus Kyrene. Der kam genau im richtigen Moment. Ich war, wäre der früher gegangen, hätte er das verpasst, dass er dem Herrn diesen Dienst tun konnte, sein Kreuz zu tragen. Der Herr musste es zuerst selber tragen. Und immer wenn es heißt, dass jemand das Kreuz trägt, dann war das nicht das vollständige Kreuz. sondern das war der Querbalken. Im Griechischen kann das vollständige Kreuz bezeichnet werden mit Stauros. Aber auch der Querbalken wird in der Bibel bezeichnet als Stauros. Und man hat einem Gekreuzigten eben den Querbalken, je nachdem, auferlegt, aber der Längsbalken, der wurde von Soldaten bereits an der Hinrichtungsstätte fixiert. Und dann ging also der Mensch, der gekreuzigt werden sollte, mit dem Querbalken. Im Lateinischen hat man verschiedene Wörter. Der Querbalken heißt dort Patibulum. Ja. Und so trug der Herr dieses Patibulum mit seinem aufgerissenen Rücken. Und dann kam dieser Moment, wo diese Begegnung geschieht. Simon kommt gerade. Woher? Was hat er vorher gemacht? Ja, vom Feld, aber es wird nicht gesagt, was er gemacht hat. Und der war nicht bei der Feldarbeit, denn das war ja Pessach. Also, der kam da von außen, aber genau im richtigen Moment. Und die Römer sahen das, willkommen, der könnte unterstützen. Und er durfte diesen Dienst tun. Und hat das Kreuz, eben das Patibulum für den Herrn, getragen, dass er es nicht tragen musste. Und dieser Simon aus Kyrene, wo liegt Kyrene? Heutiges Ostlibyen, genau. Also, Sie vorstellen, Ägypten und Nachbarland. Ja, meine Frau sagt immer, du musst es nicht so zeigen, wie du es siehst, sondern so, wie es die Leute sehen. Also, Ägypten und daneben Libyen. Und zwar eben Ostlibyen. Ja. Und dort gab es seit etwa Jahrhunderten vor Christi Geburt schon eine jüdische Gemeinschaft in Kyrene. Der kam also aus Libyen. Und war da in Jerusalem. Der kam also im rechten Moment nach Jerusalem von Libyen. Und in Jerusalem im rechten Moment vom Feld her. Und ist es nicht schön, wenn man wissen darf, dass der Herr uns führt in unserem Leben, auch dann, wenn wir nicht genau wissen, wann genau sollten wir wo sein? Ich glaube, wir müssen uns in verschiedenen Dingen müssen wir uns entscheiden. Da gehe ich und ich muss dort sein, rechtzeitig. Und aber manchmal ist das eben nicht so. Und trotzdem sehen wir, dass der Herr uns führt. Was wolltest du noch sagen? Ja, genau.
Also war es vielleicht eher gegen Widerstand. Und die zweite Frage, manchmal wird gesagt, der Herr ist zusammengebrochen. Steht aber nicht.
Genau, sehr wichtig. Aber darum habe ich das auch nicht gesagt. Ja, aber sehr gut, dass du das erwähnst. Die Bibel sagt nicht, dass der Herr zusammengebrochen ist. Aber die Römer haben doch, die Soldaten, die Überlegung gehabt, oh, da kommt einer, der könnte jetzt da die letzte Wegstrecke machen. Und es war nicht so, dass er gesagt hat, das möchte ich gerne machen. Aber der Herr hat es eben so geführt, dass die Römer ihm diese Aufgabe auftrugen. Und nun ist interessant, es war am 10. November 1941. Das war also noch vor der Staatsgründung Israels, da hat Elazar Sukenik, kennt jemand den Namen? Sukenik? Der hat dann später auch eine große Rolle gespielt bei der Entdeckung und Identifizierung der Schriftrollen von Qumran. Sukenik, das war der Vater von Yigael Yadin. Das war ein ganz hoher General im Unabhängigkeitskrieg, als Israel ausgelöscht werden sollte, 48-49. Yigael Yadin. Und der Vater war also Elazar Sukenik und er hat als Archäologe im Kidron-Tal da gegraben und hat dort, das ist ja das große Gräberfeld, ich war vom Ölberg, das runtergeht bis zum Kidron-Tal, da hatte er eine Grabkammer Einzimmerkammer aus dem ersten Jahrhundert entdeckt. Mit Ossuarien, das sind diese kleinen Särge, wo man nur die Knochen drin aufbewahrt hat, gefunden, intakt. Das Grab wurde nie geplündert. Aus dem ersten Jahrhundert, archäologisch kann man das bestimmen, wie hat man die Kammern gemacht, in welcher Epoche. Und da drin ein Ossuarium und da steht Simon, Vater von Alexander, der Kyrenäer. Ha! Also, die Begriffe Simon und Kyrene und dann auch Vater von Alexander. Ja, schlagen wir mal auf, Markus 15, 21. Aber wirklich, ich gebe mir Mühe, jetzt zum Schluss zu kommen. Das liegt mir so im Nacken. Aber es liegt mir auch noch am Herzen, da noch etwas dazu zu sagen, so als archäologisches Streiflicht. 15, Vers 21, ich lese, und sie zwingen einen Vorübergehenden, einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater von Alexander und Rufus, sein Kreuz zu tragen. Also auf diesem Ossuarium aus dem ersten Jahrhundert in Jerusalem, also außerhalb, mit diesem Namen Simon, dann eben ein Hinweis auf Kyrene und auch den Hinweis, dass dieser Simon eben Vater war von Alexander. Und es gibt noch mehr Inschriften, so ist also klar, auf jeden Fall war Alexander in diesem Grab, in diesem Ossuarium und sein Vater Simon wird erwähnt, er könnte auch drin gewesen sein und das mit Kyrene. Grandios. Grandios. Und warum erwähnt Markus noch, dass er Vater ist von Alexander und Rufus? Also offensichtlich waren unter den Christen waren die bekannt. Und wirklich im Römerbrief, Römer 16, kann ich stelle selber, das ist Hausaufgabe, weil wir schließen müssen, wird Rufus ganz speziell erwähnt. Und ich muss sagen, es gibt viele Ossuarien mit dem Namen Simon. Das ist nichts Besonderes. Aber Alexander ist ein seltener Name. Und darum die Kombination, also Simon, aber dann mit Alexander und dann noch verbunden mit diesem Hinweis auf Kyrene, das ist speziell. Also darum kann man also verantwortungsvoll sagen, ja, wir können also mit guten Gründen akzeptieren, dass das Sukenik dieses Ossuarium gefunden hat. Ein Volltreffer. Und eben im Römerbrief, geschrieben im Jahr 57, da lebte auf jeden Fall, also wenn wir das so schließen, Rufus noch. Alexander wird nicht mehr erwähnt, aber hier und dieser Simon. Und eben das soll uns daran erinnern, dass der Herr unseren Zeitplan in der Hand hat und manchmal müssen die anderen Menschen uns eben etwas, ja, etwas auferlegen, wo wir selber die Entscheidung nicht gefällt haben, um das zu tun, was dem Herrn dient. Ja, wollen wir hier schließen.